Ich möchte heute mal einen etwas längeren Text lesen oder verschiedene Textstellen zu Anfang. Einmal aus Lukas 22, die Stelle haben wir heute Morgen schon einmal gehört. Lukas 22, Vers 19 und 20. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dazu dann eine Stelle aus 1. Korinther 10, ab Vers 16. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist es nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Vers 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Dann aus Kapitel 11, ab Vers 17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Dann dazu ab Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Soweit. Das Mahl des Herrn, das Abendmahl, das Brotbrechen oder wie wir es auch sonst bezeichnen, ist das unser Gottesdienst? Wenn wir an diese Frage herangehen, müssen wir uns als erstes mit dem Begriff Gottesdienst und dann auch mit dem Begriff Dienen beschäftigen. Die Begriffe Dienen, Dienst und Diener kommen in der Bibel recht häufig vor. Etwa 350 Mal. Dazu kommt dann noch der Ausdruck Knecht, der ja in etwa dasselbe beinhaltet. Schon das zeigt uns, wie wichtig aus der Sicht Gottes diese Begriffe sind. Abraham ist übrigens der erste, der Knecht Gottes genannt wurde. Im menschlichen Bereich heißt Dienen im Auftrag eines anderen Handeln. Das setzt voraus, dass der Dienende diesem anderen untergeordnet ist. Es besagt aber auch, dass der, der Befehle erteilt oder Anweisungen gibt, auf Menschen angewiesen ist, die seine Befehle ausführen. Je höher ein Mensch steht, je mächtiger er ist, desto mehr Diener oder Untergebene benötigt er. Hier liegt ein entscheidender Unterschied zum Dienst für Gott. Gott benötigt niemanden. Er kann jederzeit ohne jede Hilfe auskommen. Wenn er einen Menschen einen Dienst tun lässt, ist das für den Betreffenden ein Vorrecht. Nun zu dem Begriff Gottesdienst. Er kommt in meiner Bibelübersetzung 6-mal vor. Die beiden ersten Schriftstellen sagen uns wenig über seine Bedeutung. Apostelgeschichte 25, Vers 19. Sie hatten aber einige Streitfragen wegen ihres eigenen Gottesdienstes. Oder Kolosser 2, Vers 23. Die zwar einen Schein von Weisheit haben in ihrem eigenwilligen Gottesdienst. Dann die beiden Stellen im Hebräerbrief in Kapitel 9, Vers 6 und 10, Vers 2. Sie nennen den Opferdienst im Tempel Gottesdienst. Wo Jakobus dann den Ausdienst Gottesdienst verwendet, könnte er nach Angabe der Übersetzer auch mit Religion wiedergegeben werden. Da lesen wir nun in Jakobus 1, Vers 26, wenn jemand sich dünkt, er diene Gott und zügle nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Eine eindeutige und richtungsweisende Aussage finden wir dann auch in Jakobus 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen, sich selbst aber von der Welt unbefleckt halten. Wenn wir aber von den vielen Bibelstellen ausgehen, die wir im Alten und Neuen Testament finden, so heißt Gott dienen so viel wie seinen Willen tun, zu seiner Ehre leben. Zacharias fasst das wie folgt zusammen. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen in Frömmigkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Lukas 1, Verse 69, 74 und 75. Doch wenden wir uns jetzt noch einem weiteren Text zu, und zwar aus Römer 1, die Verse 18 und 21. Dort lesen wir, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, weil sie Gott kannten, aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Die Folge dieses Zornes Gottes ist, wie wir in den Versen 24, 26 und 28 dann lesen, dass Gott sie dahingegeben hat, in der Sünde zu leben. Was uns hier gesagt wird, gilt den Ungläubigen. Selbst von denen erwartet Gott, dass sie ihn verherrlichen und ihm Dank darbringen. Da sie es nicht tun, hat Gottes Gericht sie bereits getroffen. Dank und Anbetung sind also das Wenigste, was Gott von jedem Menschen erwartet. Wird es ihm nicht dargebracht, bleibt sein Gericht nicht aus. Darum können wir mit Sicherheit sagen, dass diese beiden Dinge, Dank und Anbetung, ein fester Bestandteil des Gottesdienstes sein müssen. Doch wenden wir uns jetzt dem Mahl zu. Am meisten Auskunft zu diesem Thema geben uns die Texte in Lukas 22 oder eben in 1. Korinther 10 und 11. Die Aufforderung, tut dieses zu meinem Gedächtnis, finden wir in 1. Korinther 11 zweimal. Ganz eindeutig ist die Mahlfeier ein Gedächtnismahl. Es bringt in der Gemeinde das Erlösungswerk Jesu in Erinnerung und veranlasst die Gläubigen zu Lobpreis und Anbetung. Durch die Teilnahme an dem Mahl bekommt ein Mensch jedoch nicht Teil am Heil, sondern die, die bereits teilhaben am Heil, werden zu Lob und Anbetung veranlasst. In 1. Korinther 10 liegt die Betonung auf dem Begriff Gemeinschaft. Es wird von Gemeinschaft des Blutes des Christus und von Gemeinschaft des Leibes des Christus gesprochen. Die dann folgende Aussage, denn ein Brot, ein Leib, sind wir die vielen, betont die Gemeinschaft derer, die am Mahl teilnehmen. Diese Gemeinschaft beruht aber nicht auf der Teilnahme an dem Mahl, sondern auf dem Verbundensein mit dem Herrn Jesus. Ihre Basis ist eindeutig das Opfer Jesus am Kreuz. So bedeutet Gemeinschaft des Blutes auch nicht Gemeinschaft mit dem Blut unseres Herrn, sondern eine Gemeinschaft, die durch das Blut des Herrn gegründet wurde. Diese Gemeinschaft wird sichtbar zum Ausdruck gebracht durch die Teilnahme an dem Mahl. Dank, Lob und Anbetung sind in dieser Gemeinschaft einfach selbstverständlich. Essen und Trinken sind Symbole für das sich eins machen mit dem Herrn. Wir können dabei an den Ausspruch Jesu Christi denken, der von sich sagte: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Johannes 4, Vers 34. Das Wort Speise hat der Jesus hier gebraucht, dass der Herr Jesus hier gebraucht, ist in diesem Zusammenhang ungewöhnlich, aber sicher nicht unbegründet. Der Apostel Paulus tadelt in seinem ersten Brief an die Korinther, dass sie in würdeloser Weise und Haltung das Mahl feierten. Im Alten wie im Neuen Testament wird uns eindeutig gezeigt, dass unsere Haltung und Kleidung von Bedeutung und Würde des Herrn und seines Werkes entsprechen muss. Denken wir nur an die genauen Vorschriften über die Kleidung der Priester und an die Reaktion des Hausherrn, als jene ohne Hochzeitskleid zur Hochzeitsfeier gekommen war. Immer wieder werden auch Stimmen laut, die lieber die Auferstehung des Herrn Jesus betonen und besingen wollen. Sie ist sicherlich sehr bedeutend. Und nicht von ungefähr hat der Apostel Paulus sie auch im ersten Korintherbrief ausführlich dargestellt. Aber die Betonung liegt in seinen Briefen immer wieder auf dem Opfertod Jesu am Kreuz und auf dem Wert seines für uns vergossenen Blutes. Denken wir weiter daran, dass selbst die Offenbarung, und die führt uns ja in die Zeit der Vollendung, Jesus Christus noch gesehen wird als Lamm. Diese Worte, das Lamm, kommt in der Offenbarung 28 Mal vor. Und zweimal sogar wird vom geschlachteten Lamm gesprochen. Mehrmals vom Blut des Lammes. In der Offenbarung 22 finden wir dann auch zweimal den Ausdruck Thron Gottes und des Lammes. Wenn der Apostel Paulus schreibt: Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt er den Tod des Herrn, bis er kommt, so hat er damit klar festgelegt, worum es bei der Mahlfeier geht. Viele sehen nicht, welche Bedeutung gerade der Tod des Herrn hat. Denken wir nur an Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Auf dieses herrliche Werk unseres Herrn konzentrieren wir uns in der Mahlfeier. Anbetung, Lob und Dank für den Sohn Gottes und für den Vater, der seinen Sohn gab. Wir finden es wahrscheinlich selten so stark, so bewusst wie bei der Mahlfeier. Dennoch kann ich nicht sagen, das Mahl des Herrn ist unser Gottesdienst. Gott dienen soll Inhalt unseres ganzen Lebens sein, jeden Tag, nicht nur in dieser einen Stunde. Wenn Abraham Knecht Gottes genannt wurde, so deshalb, weil er es alle Tage seines Lebens war. Wenn Paulus den Thessalonichern schreibt: Ihr habt euch bekehrt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, 1. Thessalonicher 1, Vers 9, so bezieht sich das auf ihren Alltag wie auf den ersten Tag der Woche. Es ist eine Aussage über ihr ganzes Leben. Sicherlich veranlasst die Mahlfeier uns in besonderer Weise zu Lob, Dank und Anbetung. Und wir wollen dankbar sein, dass wir eine Stunde in der Woche kennen, in der wir keine Bitten vor Gott bringen, sondern nur Dank. Auch mag die Mahlfeier der Höhepunkt unseres Gottesdienstes sein, aber dieser Begriff soll unser ganzes Leben füllen und bestimmen. Bleiben wir noch ein wenig bei dem Mahl. Fragen wir uns doch nochmal, wann, wie oft und wo soll es gefeiert werden? Mit diesen drei Fragen kommen wir nun zu einem Teil der äußeren Ordnung. Sie ist wichtig für uns und auch wichtig für den Herrn. Wollten wir sie jedoch von einem wie auch immer gearteten Satzungsbegriff her zu erklären versuchen, wie zum Beispiel eine Antwort wie: So und so muss es sein, so darf es nicht sein, so, naja, lassen wir es, dann legen wir wahrscheinlich geistlich schief. Alle Ordnungen im geistlichen Raum müssen sich, wenn sie Anspruch auf Gültigkeit erheben, auf geistliche Tatsachen gründen, müssen geistlichen Wahrheiten entsprechen und entspringen und auch an sie gebunden bleiben. Losgelöst davon werden sie zu Paragraphen, die allzu schnell einen Eigenwert darstellen und letztlich als orthodoxe Form tot sind. Das ist grundsätzlich eine immer neu auftretende Gefahr, die sich auch auf anderen Gebieten als dem Brotbrechen zeigen. Wenn echtes, geistliches Leben als bestimmender Inhalt unserer Zusammenkünfte ganz oder teilweise fehlt oder sich nur wenig durchsetzen kann, tritt an seine Stelle rasch die bloße Form, die selbst wiederum je länger, je mehr erstickend wirkt. Im Bewusstsein dieser grundsätzlichen Überlegung und Feststellung wenden wir uns nun den ersten beiden Fragen zu. Wann und wie oft sollte die Mahlfeier gefeiert werden? Muss es täglich sein? Sollte es wöchentlich, monatlich oder gar nur einmal jährlich stattfinden? Zu einer begründeten Antwort kommen wir nur, wenn wir die Bibel fragen. Und die sagt uns an wohl keiner Stelle, dass es grundsätzlich für die Häufigkeit der Mahlfeier einen festgelegten zeitlichen Abstand gäbe. Antwort finden wir nur aus der Untersuchung der Entwicklung, wie sie uns die Geschichte des Neuen Testamentes bietet, und aus dem Motiv oder der Haltung, die die Gläubigen damals zum Mahl trieben. Warum soll ich überhaupt am Mahl teilnehmen? Eine erste einfache Antwort könnte lauten: weil der Herr es so angeordnet hat. Tut das zu meinem Gedächtnis. Es ist als Befehl zu verstehen oder es wird oft so verstanden. Sich ausschließlich aber darauf stützen, würde unter Umständen für einige bedeuten, das Mahl zu einer reinen Pflichtübung zu degradieren. Und das wiederum wäre keinesfalls mehr geistlich. So reicht es jedenfalls zu einer freudigen Motivation nicht aus. Sehen wir also etwas tiefer. Da hören wir den Wunsch des Herrn, tut es im Denken an mich. Sein Wunsch ist Ausdruck seiner Sehnsucht, seiner Suche nach einer Antwort aus Liebe. Wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, mit seinem Leben, seinem Leiden, seinem Sterben für uns sehen, weckt das nicht die Gegenliebe? Dankbarkeit und Anbetung? Bei wem das nicht so ist, der kann unmöglich in einem intakten Verhältnis zu ihm stehen. Vielleicht nicht einmal wirklich wiedergeboren sein. Ihn vor unseren geistlichen Augen, vor unseren Herzen zu haben, das drängt uns geradezu, ihn näher zu suchen, ihn zu loben und ihn anzubeten. Motiv also ist also die Liebe, sie ihm als Antwort auf seine Liebe. Und das treibt uns, das Mahl so oft wie möglich zu feiern. Und so geschah es ja auch im Anfang. Man kam täglich im Tempel in den Häusern zusammen, beschäftigte sich mit der Lehre der Apostel, betete, pflegte die Gemeinschaft untereinander und gedachte der Leiden des Herrn. Ergebnis? Man feierte das Mahl mit voller Herzensbeteiligung. Wahrscheinlich wurde es im Anschluss an eine Hauptmahlzeit des Tages begangen, also abends. Es war eine einfache und schlichte Antwort auf erfahrene Liebe und zugleich Ausdruck der Einheit der Familie Gottes an Ort. Ganz allmählich, so zeigt es uns die Bibel, verlegte man die Mahlfeier auf den ersten Tag der Woche. Es war der Auferstehungstag des Herrn, an dem er den Sieg über den Tod errungen hatte. Gegenüber dem alten Bund griff hier eine neue Ordnung. Nicht der siebte, sondern der erste Tag der Woche war für die Gläubigen der entscheidende. Mit der Auferstehung als der Bestätigung von Golgatha fing für sie alles an. Heute gibt es für uns keine festgelegten Regelvorschriften. Im Heiligen Geist haben wir alle Freiheit, wann und wie oft wir das Mahl begehen. Bei der Mahlfeier geht es um die Herzen der Seinen. In welcher Verfassung kommen sie an seinen Tisch? Sind sie gereinigt und geheiligt? Suchen sie nur ihn oder etwas anderes? Wie stark sind sie darauf konzentriert während dieser Stunde? Das sind Fragen, die wir uns stellen sollten. Fragen, deren Beantwortung uns vor Gott angenehm oder unangenehm erscheinen lässt. Ich fürchte, dass viele Geschwister die Mahlfeier wie eine Pflichtübung ansehen. Niemals kann der Befehl, kann das Gottes Beifall finden und das sehnende Herz des Herrn Jesus befriedigen. Wo das Herz der Gläubigen nicht dabei oder besser darin ist, ist alles umsonst. Und wenn es noch so gut klingt und noch so theologisch richtig ist. Den ersten Tag der Woche, wie es offenbar geübte Praxis der ersten Gläubigen war, aber als Tag der Feier des Herrnmahls zu heiligen, sich anbetend, nicht unbeteiligt oder auf Distanz zu nahen, wie könnte das für ihn keine Freude sein? Und allein darum geht es. Manche meinen sogar, die allsonntagliche Feier sei zu häufig, man gewöhne sich daran und sei nicht mehr hinreichend innerlich beteiligt. Das kann tatsächlich so sein. Aber bitte, dann gilt das auch für das Lesen der Bibel und fürs Beten. Nur wenn das Herz weder beim einen noch bei den anderen Gelegenheiten, in denen die ersten Gläubigen bewusst verharrten, nicht mehr beteiligt ist, ist auch keine Besserung durch Beschränkung auf wenige häufige Gelegenheiten zu erreichen. Beim Mahl geht es um die Rechte und Wünsche des Herrn Jesus, nicht um unsere Bedürfnisse. Wir sind die Geladenen, um ihm unser ganzes Herz zu bringen, nicht um etwas von ihm zu holen. Das können wir 6 Tage lang die Woche 24 Stunden und am 7. Tag 23 Stunden lang. Das im Auge zu behalten, wird unser Herzen ihm zutreiben und in der Liebe lebendig erhalten. Und deshalb ist die allsonntägliche Mahlfeier das Mindestmaß, was wir einhalten sollten. Manchmal hört man sogar das Argument, ich gehe zuerst zur Predigt. Vorher muss ich erst mal ausschlafen und mich der Familie widmen. Stell dir mal vor, unser Herr hätte damals etwas Ähnliches gesagt, hätte an sich gedacht, als er vor Golgatha stand. Gehört ihm deshalb nicht einfach unsere ganze Zeit? Und nun zur dritten Frage. Wie oft soll das Mahl des Herrn gefeiert werden? Die Gläubigen des Anfangs feierten es hin und her in den Häusern. Wahrscheinlich waren das Familien oder eher noch Hauskreise, die sich als Teilgemeinde verstanden. Später, vor allem als man aus Judäa vertrieben war, in der Fremde lebte oder dort viele neue Gemeinden entstanden, feierte man es wohl jeweils am ersten Tag der Woche gemeinsam als Gemeinde des Ortes. Alle Gläubigen nahmen daran teil und bekundeten die Einheit, die der Heilige Geist unter ihnen geschaffen hatte. Das entsprach ja wohl auch am ehesten dem Sinn des Verkündigungsauftrages, der neben dem Einheitscharakter steht. Die Einheit des Leibes sollen wir nämlich darstellen. Von einer privaten Mahlfeier oder einer Mahlfeier in einem Bibelkreis anstelle der Mahlfeier in einer Gemeinde oder gar einer Mahlfeier im Rahmen einer Tagung oder Freizeit parallel zur entsprechenden Feier der Gemeinde am Ort, wie man es ja heute manchmal auch praktiziert, davon weiß die Bibel jedenfalls nichts. Deshalb sollten wir uns da auch bewusst beschränken. Alle diese heute hin und wieder geübten Feiern stellen sich letztlich neben die Bibel. Oft leugnen oder mindern sie zumindest in gewisser Weise die Bedeutung des Begriffs Gemeinde und die Einheit der Glaubenden am Ort. Darüber hinaus gehen sie auch von der unschriftgemäßen Vorstellung aus, man müsse beim Mahl sich selbst etwas davon haben. Es müsse mir etwas bringen. Man übersieht dabei allerdings total, dass diese Zusammenkunftsart der Gemeinde als Ganzes vielleicht die einzige ist, bei der Gott, der Vater und der Herr Jesus Christus von ihren Heiligen empfangen wollen und sollen. Wir wollen und sollen da danken und anbeten. Nicht mit der Bitte um sein Segnen sollen wir vor ihm erscheinen. Aus dieser Definition entstammt wohl auch der Begriff Gottesdienst. Wir dienen dort Gott mit dem, was er zuvor selbst in mir zu seiner Ehre wirkte, während er uns sonst durch Gabenträger mit seinem Wort dient. Dass er uns dabei aber auch reich segnet, steht auf einem anderen Blatt und sollte nie als Primäranliegen betrachtet werden. Die Mahlfeier gehört ihm und nicht uns. Und wir sollten uns nicht daran stören, wie eine Gemeinde dieses Mahl feiert. Ob nun zu Anfang der Stunde oder zum Schluss der Stunde, mittendrin in der Stunde, ob man das Brot und den Kelch vorne am Eingang platziert und jeder nimmt sich was mit, oder ob man das auf dem Stuhl platziert, all das sind Nebensächlichkeiten. Davon steht nichts in der Bibel. Das kann jede Gemeinde selbst organisieren. Wichtig ist nur, dass man diese Mahlfeier feiert, unserem Herrn und dem Vater zur Ehre, ihm immer wieder als Lobpreis und Dank.